This much more striking planetarium is one of the wonders of the museum.
Das erste Projektionsplanetarium der Welt stand hier im Deutschen Museum. Gewürdigt wird dieses komplizierte technische Wunderwerk im US-Dokumentarfilm The Most Fascinating Museum in the World aus den späten 1920er Jahren.
By a very ingenious and complicated mechanism, the stars and planets are projected on a white domed ceiling. The apparatus can be regulated so as to show the yearly march of the heavens in a few moments.
Mehr über die Geschichte des Planetariums recherchiert hat der Museumsführer Jannik Hilscher.
Das Planetarium, das wir ursprünglich 1925 haben, war tatsächlich ein Stockwerk tiefer auf der Fläche der Astronomie. Und nach dem Krieg wurde das aber deutlich umgebaut. Man hat das mittlere Teleskop entfernt und stattdessen wurde ein deutlich größeres Planetarium in diesen wieder aufgebauten Mittelturm gebaut.
Der halbkreisförmig in den Museumshof ragende Mittelturm wurde während des Krieges fast völlig zerstört und später wieder aufgebaut. Im Erdgeschoss des grauen Betongebäudes befand sich bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten der Haupteingang des Deutschen Museums. Links und rechts vom Mittelturm ragen die Kuppeln der beiden Sternwarten auf. Betrachten kann man das Ensemble vom bereits erwähnten Museumshof aus, dem größten von insgesamt 4 Innenhöfen des Deutschen Museums. Der Museumshof verbindet das Ost- mit dem Westufer der Isar. Seine Durchfahrten werden gerne von Fußgängern und Radfahrern genutzt. Im Museumshof wurden Großexponate wie Flugzeuge und Schiffe ausgestellt. Auch Fahrgeschäfte wurden hier betrieben. Lange diente der Hof auch als Parkplatz. 1972 führte sogar der Olympische Fackellauf hier durch. Heute ist der Museumshof eine Baustelle. Nach dem Umbau soll der Museumshof wieder zu einem lebendigen Treffpunkt werden. Einen Einblick in die aktuellen Planungen gibt Ihnen jetzt die Architektin und stellvertretende Projektleiterin für den Museumsumbau Uta Dietze.
Also mit dem Blick auf den Sammlungsbau, wenn wir hier so auf der Bibliothekstreppe stehen, dann wird man auf dem großen, neu gestalteten Innenhof einen kleinen Kiosk vorfinden, wo man zukünftig seine Tickets kaufen kann. Man wird einen kleinen Baumtisch vorfinden und neue Sitzmöglichkeiten. Und dann wird man über eine großzügige Stufenanlage, die auch eine großzügige Rampe beinhaltet, durch die neuen Eingangstüren in die Eingangshalle kommen. Die Eingangshalle werden wir weitestgehend in ihrer Anmutung so erhalten, die Säulen, die großen Treppen.
Über der östlichen Durchfahrt des Museumshofes ragt ein schlichtes, hellgelbes, dreistöckiges Gebäude mit einem Flachdach auf. In dessen Mitte erstreckt sich über 2 Stockwerke eine riesige astronomische Uhr. Mit ihrem Bau begonnen wurde 1935 durch zahlreiche Spezialfirmen. Sie ist eine echte Besonderheit und ebenfalls ein technisches Meisterwerk. Entworfen wurde sie vom Architekten des Bibliotheksbaus German Bestelmeier. Mehr über ihn erfahren Sie später. Seit 1940 zeigt die Uhr Mondphasen, den Wochentag und sogar Sternbilder im Jahreslauf an. Dazu kommen Stunden, Minuten und als wahrscheinlich einzige Turmuhr auch Sekunden. Unüberhörbar wird es, wenn die Schlagglocken erklingen. Der Museumshof ist der größte von insgesamt 4 Innenhöfen des Deutschen Museums. Die anderen 3 reihen sich nach Norden hin in Richtung Ludwigsbrücke aneinander. Einer dieser Innenhöfe hat eine ganz besondere Geschichte. Er ist vom Lesesaal der Bibliothek aus sichtbar, oder besser gesagt, seine Überdachung aus schwarzer Teerpappe. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie vom Zeitzeugen und ehemaligen Mitarbeiter des Deutschen Museums, Walter Ratjen.
Da habe ich jeden Mittwoch Tennis gespielt. Wir haben da gerne gespielt und es war eine wunderbare Zusammenarbeit.
Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Der andere war früher streng geheim. Denn bevor der Innenhof zur Tennishalle wurde, war darin ein ambitioniertes Rüstungsprojekt untergebracht. Betrieben wurde es von der 1959 gegründeten Gesellschaft Entwicklungsring Süd. Dahinter standen die Firmen Bölko, Heinkel und Messerschmitt. Gemeinsam entwickelten sie den Versuchsjäger VJ-101, einen Senkrechtstarter, der, so das ehrgeizige Ziel, den amerikanischen Starfighter als Jagdflugzeug der Luftwaffe ablösen sollte. Dazu der Kurator Florian Breitsameter.
Der Trick dabei war, dass die Leute vom Deutschen Museum rundherum gar nicht wussten, wer das eigentlich angemietet hat. Das war eben eine hochgeheime Geschichte, die Entwicklung eines Senkrechtstarters.
Der Erstflug der überschallschnellen VJ-101 fand im April 1963 statt. Nach der Fertigung von 2 Versuchsflugzeugen wurde das Projekt 1968 eingestellt. Doch in dieser Station geht es nicht um Flugzeuge, sondern um Innenhöfe. Untrennbar mit ihnen verbunden ist der Bibliotheksbau. Einen ersten Plan hierfür lieferte Emanuel Seidel, der nach dem Tod seines Bruders Gabriel die Bauleitung auf der Museumsinsel übernommen hatte. Sein Entwurf von 1918 zeigt eine Art feudales Schloss mit neobarocken Zügen. Doch dieser Plan wurde nie umgesetzt. Warum, erklärt der Historiker und Leiter der Bibliothek Helmut Hilz, der auch zur Baugeschichte unseres Hauses geforscht hat.
Da gab es einen Architektenwettbewerb. Da haben so 150 Architekten in etwa teilgenommen. Es wird kein erster Preis vergeben, aber zweite, dritte Preise. Und Miller entschließt sich aber dann, das zu ignorieren und hat dann als Architekten den German Bestelmeier ausgewählt, der dann vierten Preis gewonnen gehabt. Der war zu seiner Zeit ein bekannter Architekt in Süddeutschland. Der war Professor für Architektur an der Technischen Hochschule und hat eben sehr viele Bauten ausgeführt. Er stand zu den modernen Bauen, also der neuen Sachlichkeit, kritisch gegenüber. Und der Bau ist also eine Mischung traditioneller Anleihen, aber auch teilweise schon Dinge aus der neuen Sachlichkeit zur Mixtur.
Errichtet wurde die Bibliothek zwischen 1928 und 1932, also mitten in der Weltwirtschaftskrise. Dass das Gebäude trotz schwieriger Rahmenbedingungen fertiggestellt werden konnte, ist dem Geschick von Oskar von Miller zu verdanken.
Miller hat den Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht, der dann später in Hitlers Kabinett ist, in den Vorstandsrat geholt. Und der hat also dann für die Finanzierung des Gebäudes gesorgt.
Egal welches politische System herrschte, ohne die massive Unterstützung aus Politik und Wirtschaft wäre das Deutsche Museum, wie wir es heute kennen, wohl nie gebaut worden. Das gilt auch für die Errichtung des Bibliotheksgebäudes.
Das erste, was entsteht, 28/29, ist ein riesiges Stahlskelett. Dann erst nach der Fertigstellung dieses Metallgerüsts geht man dann da dran, dass man die Mauern errichtet und die Decken aus Eisenbeton. Das wird ähnlich, wie das beim Ausstellungsgebäude war, bei der Errichtung sehr stark von der Industrie unterstützt. Also es gibt Geldspenden, es gibt Materialspenden. Das erklärt sich natürlich auch dadurch, dass eben viele bedeutende Industrielle in den Gremien des Museums vertreten waren.